Herzlich willkommen. Wir haben heute zwei Dinge vor. Zum einen einen Nachtrag vom letzten Mal, wo ich den Autoren eine ihrer Behauptungen nicht geglaubt hatte. Ich glaube sie mittlerweile schon. Damit könnte man also die Abschätzung, die die Autoren einer Behauptung angeben, sogar also um eins verbessern. Und weil der Beweis ganz schick ist, dachte ich, ich präsentiere ihn dann doch mal. Er dauert auch nicht lange. Erinnern wir uns an die Behauptung. Die Behauptung war folgende: Es geht nur um natürliche Zahlen. Ja, also im Moment braucht also niemand irgendwas über Informatik zu wissen. Wir machen also reines Rechnen mit natürlichen Zahlen. Die Behauptung ist diese: Also einmal haben wir hier diesen Term, n mal Ceiling von log n minus 2 hoch Ceiling von log n plus 1. Das war der Term, den wir in einer Induktion als obere Schranke eingesehen hatten für die Anzahl cn der Vergleiche, die wir maximal brauchen, wenn wir eine Sequenz mit Merge Sort sortieren. So, und die Behauptung war diese hier. Das ist kleiner gleich n mal log n ohne irgendwelche Rundungen. Nicht? Was man sehr schnell sieht, ist, dass das kleiner gleich n mal Ceiling von log n ist. Damit hatten wir uns letztes Mal zufrieden gegeben und wir wollen diese Abschätzung verschärfen auf n mal log n. Das ist also bis zu n mal weniger. Nicht? Und wenn man das gezeigt hat, dann hat man also als Abschätzung einen besser, als es im Buch steht. Dass c von n kleiner gleich floor von n mal log n ist. Warum? Naja, c von n ist eine ganze Zahl und sie ist dann hiernach kleiner gleich n mal log n, also insbesondere kleiner gleich floor von n mal log n. Gut. Ja, wie zeigt man das? Ja, erstmal verschafft man sich ein paar Bezeichnungen für log n, beziehungsweise genauer gesagt für Ceiling von log n. Wenn Ceiling von log n gleich k ist, dann heißt das Folgendes: Achso, Moment, es soll sein eine Äquivalenzumformung. Also ich forme das gleich äquivalent um, also äquivalent Doppelpunkt für. So, nicht? Das hier ist eine Situation, in der Ceiling von log n gerade k ist. Nicht? K minus 1 ist es nicht, weil 2 hoch k minus 1 kleiner als n ist. 2 hoch k dagegen ist größer gleich n, also ist Ceiling vom log gerade k. So, und jetzt formen wir das äquivalent um, und zwar indem wir beide Seiten, wie sagt man das, als Exponenten über 2 nehmen. Ja? Also äquivalenterweise ist also 2 hoch linke Seite kleiner gleich 2 hoch rechte Seite. Wir exponentieren beide Seiten, aber mit 2, nicht mit i. So, was passiert dann? Nicht? Also für das hier, also k gleich Ceiling von log n gilt. So. Ja, was passiert? Also, ich habe hier auf der linken Seite eine 1. Gut, exponentieren mit 2 macht daraus einen Faktor 2. So, zweimal. So, was habe ich noch? Ich habe n mal log n, also n mal k. Gut, kann man nichts dran machen. Das wird 2 hoch n mal k, natürlich als Faktor. Nicht? Beim Exponentieren werden aus Summanden Faktoren. So, dann habe ich noch dieses minus 2 hoch Ceiling von log n, also minus 2 hoch k. Das bringe ich mal auf die rechte Seite. So, dann bin ich hier also fertig. Ich habe zwei Terme auf der linken Seite verarbeitet, habe noch zwei auf der rechten über. So, ich habe also gerade 2 hoch k nach rechts gebracht. Exponentieren macht daraus 2 hoch 2 hoch k. Und dann habe ich noch das, was schon rechts stand, n mal log n. Wenn ich das, wenn ich 2 hoch n mal log n nehme, dann kann ich das log n runterziehen, dann wird das n. Nicht? Also 2 hoch log n ist ja per Definition gerade n. Also habe ich hier n hoch n. So, nicht? Das ist also durch Exponentieren äquivalent umgeformt, diese Ungleichung da oben. So, und das Ding, das beweisen wir durch Induktion über k. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen an bei k gleich 0. Ja, was passiert dann? Dann haben wir hier 2 hoch 0, also 1, nicht? Also 2 mal 1. Was bekommen wir hier? 2 hoch 0 ist 1, also 2 hoch 1 gleich 1 mal, naja, n hoch n bleibt n hoch n. Ja, gut, das ist auf jeden Fall richtig, nicht? N muss sowieso mindestens 1 sein, sonst klappt das alles nicht, also weil sonst wir den Logarithmus da ja gar nicht hinschreiben dürfen. Nicht? Das heißt, hier haben wir dann mindestens 1 hoch 1 und ab 1 hoch 1 stimmt es für 2 hoch 2 erst recht und so weiter. Nicht? Das ist also richtig. Gut. Okay, ja, das war der weniger überraschende Teil. So, Induktionsschritt. Von k minus 1 nach k. Gut, wir fangen einfach an, das Ding abzuschätzen. 2 mal 2 hoch n mal k. So, nun kommt eben der Casus Knacktus an diesem Beweis. Wir wollen jetzt ausnutzen die Induktionsvoraussetzung. Die Induktionsvoraussetzung ist dieselbe Aussage für k minus 1. Nun müssen wir uns aber angucken, früher gab es Zeigestöcke in solchen Sälen. Also, wir müssen uns angucken, da oben diesen Bereich von n, für den die Aussage dann gilt. Wenn wir also jetzt die Induktionsvoraussetzung für k minus 1 anwenden wollen, müssen wir auch n entsprechend drücken, sodass n kleiner gleich 2 hoch k minus 1 ist. Na gut, das erreichen wir, indem wir n halbieren. Ja, wir können also die Induktionsvoraussetzung zum Beispiel anwenden auf n halbe und k minus 1. So, ja, das heißt, ich muss jetzt irgendwie diesen Ausdruck umformen, sodass da 2 hoch n halbe mal k minus 1 vorkommt. Ja, schreiben wir es einfach mal hin. 2 hoch n halbe k minus 1. So, ja, was fehlt uns dann? Naja, zum einen haben wir hier nur halb so viel Exponent, wie wir brauchen. Wir wollen n, wir haben n halbe. Naja gut, quadrieren wir es also. So, damit sind wir noch nicht ganz fertig. Was fehlt uns noch? Wir haben außerdem noch dieses k minus 1. Also was wir jetzt haben, ist n mal k minus 1. Was wir wollen, ist n mal k. Also es fehlt uns noch ein Faktor 2 hoch n. Schreiben wir ihn dahinter. So. Okay. Ja, das war der entscheidende Knackpunkt. Ab jetzt ist nur noch Rechnen. Das ist kleiner gleich, und zwar nach Induktionsvoraussetzung. Wie rum will ich das schreiben? Wieso ist da jetzt dieser Faktor 2 verschwunden? Achso, ja, ich schätze ja ab, nicht 2 hoch n mal k, sondern 2 mal 2 hoch n mal k. Das heißt also, hier habe ich schon fast den Ausdruck, den ich haben will, außer dass der zweiten Kopie von diesem Term hier noch die 2 fehlt. Die kann ich mir da borgen. Ja, das heißt, hier steht am Ende nur noch 2 hoch n minus 1, weil ich mir eine 2 borge, um hier auf beide dieser Faktoren die Induktionsvoraussetzung anzuwenden. Und das ist dann nach Induktionsbehauptung kleiner gleich 2 hoch k minus 1 mal n halbe. So, dann hätte ich hier mehr Platz machen lassen müssen. N halbe hoch n halbe Quadrat. So, mal 2 hoch n minus 1. So. Okay. Ja, jetzt können wir nur noch weiterrechnen. Was haben wir? Also ich quadriere hier 2 Faktoren. Das heißt, ich quadriere sie getrennt. Diesen hier quadrieren gibt Faktor 2 im Exponenten, also nicht mehr k minus 1, sondern k. Das ist also gleich 2 hoch k mal. So, hier ist leicht, ich habe hier irgendwas hoch n halbe, das quadriere ich, das gibt dasselbe hoch n. So, und dann immer noch mal 2 hoch n minus 1. Wie geht es weiter? So, das ist gleich. So, jetzt ziehe ich hier einen Faktor 1 halb raus, dafür darf ich dieses n minus 1 auf n erhöhen. Das ist also gleich 1 halb mal 2 hoch k. Ne, wo komme ich? Kommt das jetzt hier? Ah, das ist hier ein Schreibfehler, Das hätte natürlich 2 hoch k weiterhin heißen müssen. So, 2 hoch 2 hoch k. Ach genau. Hier habe ich einen Faktor, also hier will ich eigentlich auf n hoch n hinaus, habe also hier durch 2 n mal stehen. Das kürzt sich damit. Allerdings steht hier n minus 1 und da n. Also behalte ich dieses 1 halb hier über. Das war die Erklärung dafür. So. Habe also jetzt 2 hoch 2 hoch k mal n hoch n. Und das ist ganz sicher kleiner gleich, beziehungsweise sogar echt kleiner unserem Ziel 2 hoch 2 hoch k mal n hoch n. Fertig. So, ja, das fand ich so ganz hübsch, insofern wollte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Mit anderen Worten, also wir können jetzt doch wieder zurück zur Informatik, wir können also die Laufzeit von Merge Sort abschätzen durch Floor von n mal log n. Ja, das bringt uns gleich zu unserem eigentlichen Hauptthema, nämlich eine untere Schranke für die Laufzeit von Sortieralgorithmen. Gut, wir kennen ja eine obere Schranke, Also nochmal. Merge Sort hat O von n mal log n. Und die Frage ist, geht's besser? Das ist ja nun eine interessante Frage, Denn bisher haben wir gehabt die Situation, wo wir einen Algorithmus vor uns haben und diesen Algorithmus analysieren. Also einen bestimmten Algorithmus, der ein bestimmtes Problem löst. Und da müssen wir nur noch sehen, wie lange dauert das halt. Gut, da muss man eben manchmal ein bisschen trickreich vorgehen, um zu sehen, wie lange er wirklich läuft. Aber so im Wesentlichen ist klar, was das Problem ist. Dagegen hier ist man in einer Situation, wo man also von den Algorithmus gerade nicht vor sich hat, sondern praktisch nur seine Spezifikation. Ich weiß, was der Algorithmus macht und muss daraus schließen, wie lange er mindestens läuft. Das klingt erstmal nach einer schwierigen Aufgabe. Der Beweis ist in diesem Falle netterweise so schwierig, in Wirklichkeit nicht, aber man steht erstmal so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich gebe mal die Antworten vorweg. So ganz wohl definiert ist die Frage ja noch nicht. Deswegen, also dazu muss man sich die Spezifikation angucken, Was verlangen wir eigentlich von unserem Algorithmus? So wie wir ihn hingeschrieben haben, soll dieser Algorithmus in der Lage sein, Sequenzen von Elementen beliebigen Typs zu sortieren, mit beliebigen Schlüsseln. Das Einzige, was er da zur Verfügung hat, um auf diese Elemente zuzugreifen, ist die Vergleichsoperation zwischen den Schlüsseln. Haben wir so explizit nicht hingeschrieben, aber das haben wir gemeint. Und wenn man darauf besteht, dass der Algorithmus sich also ans Interface hält, dann ist die Antwort nein. Also, das ist nein für, ja, und jetzt müssen wir so ein bisschen vielleicht mal formalisieren, was wir dahinter damit meinen, dass sich der Algorithmus ans Interface hält. Also, wir nennen solche Dinge vergleichsbasierte Sortieralgorithmen. Das schreibe ich nur einmal hin und in Zukunft schreibe ich VSA. Ich erkläre gleich, was das genau ist. Ich führe schon mal den Begriff ein. Also formale Definition oder formalere Definition kommt gleich. Richtig formal definieren wir es gar nicht. Ja, und wenn man das schon gesagt hat, scheint es einmal auch eine Antwort Ja zu geben. Ja, dann, wenn wir die Struktur der Schlüssel kennen und in die Schlüssel genauer reingucken können, zum Beispiel wissen, dass die Schlüssel Strings sind oder sowas. Und anfangen zu können danach, dass wir nach dem Motto erstmal nach dem ersten Buchstaben sortieren, dann nach dem zweiten und solche Dinge, dann kann es schneller gehen. Also, ja für nicht? Also ja, wenn die Schlüssel erstens günstig repräsentiert sind und wir zweitens in diese Repräsentation reingucken können unter Umgehung des Interfaces, was uns eigentlich Zugriff auf Schlüssel nur über Vergleich gestattet. Ja. Ja, was heißt, wann ist ein Algorithmus ein VSA? Wie sehe ich das an seinem Verhalten? Also man sucht immer so nach Formulierungen, die das einfangen, was man da sagen will. Nicht? Also versuchen wir es hiermit. Also wir stellen uns vor, der Algorithmus muss natürlich irgendwann Vergleiche durchführen und abhängig von diesem Vergleich macht er dann irgendwas. Und ja, der Vergleich hat natürlich ein Ergebnis. Ja? Also vom Ergebnis eben, was weiß ich, zum Beispiel kleiner gleich und größer. Nicht? Das kann das Ergebnis seines Vergleichs sein. Und das, was der Algorithmus anschließend tut, das darf also nur von diesem Ergebnis abhängen, dieses Vergleichs. Nicht? Also inklusive natürlich weiterer Vergleiche, die er dann durchführt. Das steht also im Gegensatz dann zu Algorithmen, die in die Schlüssel reingucken, wo also der weitere Verlauf des Algorithmus außer vom Vergleich zwischen zwei Schlüsseln, den ich gerade durchgeführt habe, noch zum Beispiel vom ersten Buchstaben des Schlüssels abhängt oder dergleichen mehr. So. Das heißt also, das Gesamtverhalten des Algorithmus hängt nur von den Ergebnissen von Vergleichen ab. Wenn ich das habe, dann kann ich praktisch das wesentliche Verhalten des Algorithmus durch eine Struktur darstellen, in der ich nur die Vergleiche, die er durchführt, aufzeichne. Das ist natürlich eine Abstraktion, ich lasse dann viel weg, aber ich will ja eine untere Schranke zeigen. Nicht? Das heißt, wenn ich zeige, dass diese Struktur der Vergleiche, die er durchführt, immer hinreichend groß ist, dann habe ich meine untere Schranke. Dann habe ich eben die Schranke allein schon für die Zeit, die er mit Vergleichen zubringt. Womöglich macht er noch andere Dinge nebenher, die ich hier wegabstrahiere, aber für eine untere Schranke reicht mir das. Nur bestimmte Operationen, die einen Algorithmus durchführt, zu zählen, solange die mir schon meine gewünschte untere Schranke liefern. Das ist ein relativ typisches Vorgehen. Das gibt es oft, dass man also mit einem Algorithmus irgendwelche Datenstrukturen assoziiert und dann statt des Algorithmus selber diese Art Datenstrukturen analysiert. So, im Falle eines vergleichsbasierten Sortieralgorithmus bekomme ich da ein Vergleichsbaum. Nicht? Die Vergleiche haben so, wenn man es jetzt nicht unbedingt dreiwertig sehen will, also jetzt mal Algorithmen beiseite lässt, die also noch nach gleich unterscheiden. Das können Sie damit auch. Dann habe ich ja nach jedem Vergleich praktisch zwei Zweige. Je nachdem, welches Ergebnis der Vergleich liefert, geht es also links weiter oder rechts. Das heißt, ich bekomme insgesamt einen Baum. Nennen wir den, um ihn mal irgendwie handhaben zu können, B. Ja, und beschreiben den einmal. Der ist binär, nicht? Also binär verzweigend. Jeder Knoten hat zwei Kinder, entsprechend also kleiner gleich oder größer Fällen. An den Knoten schreibe ich als Label immer dran den Vergleich, den er gerade durchführt, im Sinne davon, dass er also auf seine Eingabesequenz an bestimmten Stellen zugreift und da Elemente vergleicht. Die Kanten label ich auch. Gut, es sind immer nur zwei. Und ich label sie mit kleiner, gleich oder größer, nicht? Je nach Ergebnis des Vergleichs. So, da muss ich noch sagen, was an den Blättern steht. Also die Vergleiche stehen, genauer gesagt, hätte man hier sagen sollen, an den inneren Knoten. So, an den Blättern, naja, an den Blättern ist er fertig und da soll er mir natürlich eine Sortierung ausgeben. Und weil es mir egal ist, was tatsächlich da drin steht, also in den Einträgen drin steht, ist eine Sortierung schlicht und einfach eine Permutation der Eingabesequenz. Gut. So, jetzt haben wir hier schön Platz für ein Beispiel. Moment, ein bisschen wieder runterfahren. Zum Beispiel. Achso, was wir noch sagen sollten ist, B hängt ab. Von der Länge der Eingabesequenz. Wenn es nur ein Baum sein soll, nicht, dann ist klar, dass ich also in einem Baum, einem fixen Baum, nur Eingabesequenzen bestimmter Größe verarbeiten kann. Nicht? Denn der Baum hat nun eine gegebene endliche Größe. Ich kann also nur hoffen, pro Länge der Eingabesequenz einen Baum zu bekommen. Und jetzt machen wir mal also einen für n gleich 3. So, wir machen also einen, also dieser Baum jetzt hier, der stellt da einen Algorithmus, der mir eine, gerade jetzt dabei ist, eine Sequenz der Länge 3 zu sortieren. Gut, ich stelle mir vor, das, was er als erstes macht, ist E1 mit E2 zu vergleichen. So, was er danach tut, darf nur vom Ergebnis dieses Vergleichs abhängen. Er geht also irgendwie nach links weiter, wenn es kleiner gleich ist, nach rechts, wenn es größer gleich ist. So, was macht er hier links als nächstes? Sagen wir mal, er vergleicht E2 mit E3. Gut, hat wieder zwei Ergebnisse, mögliche. Kleiner gleich und größer. Okay. Ja, hier, gut, sind wir jetzt mal, also wir unterstellen einen sinnvollen Algorithmus. Ja, das heißt, hier in dem Moment, wo wir sehen, dass E1 kleiner gleich E2 ist und E2 kleiner gleich E3, haben wir unsere Sortierung. Nicht? Hier kommt also raus, ich schiebe das mal ein bisschen nach links, das müssen Sie wahrscheinlich nicht tun. So, nicht? Da kommt also raus E1, E2, E3. Im anderen Falle wissen wir noch nicht alles, da machen wir also noch eine Abfrage, nämlich zwischen E1 und E3. Halt wieder zwei Fälle, kleiner gleich und größer. So, was kommt hier im kleiner Gleichfall raus? E1 ist kleiner gleich E3 und kleiner gleich E2, aber E2 ist größer als E3. Das heißt, hier kommt raus E1, E2, E3. Dagegen hier, in diesem Falle, ist E1 größer als E3, E3 außerdem größer als E2. Das heißt, hier kommt raus so, E3, E1, E2. So, naja, nochmal, stimmt's? Ich habe es, glaube ich, eben falsch gesagt und nur richtig hingeschrieben, nicht? Also, Moment. Also, E1 ist größer als E3, E2 ist ebenfalls größer als E3 und E1 ist aber kleiner gleich E2. So, ne? Haut hin. Ja? Da habe ich falsch abgeschrieben, was hier steht und auch andersrum ist vorgelesen, glaube ich, nicht so. Also E1, E3, E2 natürlich. So, nicht? Und hier auf der rechten Seite, gut, da sieht es nur ähnlich aus. Hier entscheidet sich der Algorithmus als nächstes also E2 mit E3 zu vergleichen. Gibt wieder zwei Fälle, kleiner gleich und größer. So, und ja, ich glaube, Sie haben es kapiert, ja? Also ich will jetzt nicht ohne Ende langweilen. Gut, nicht? Das heißt, wir bekommen solche Bäume von Vergleichen für Algorithmen, die sich ans Interface halten. Und wenn wir jetzt zeigen können, dass solche Bäume immer eine Tiefe haben, die größenordnungsmäßig n log n ist, dann haben wir unsere untere Schranke. Denn wie lange braucht der Algorithmus zum Beispiel hier, um dieses Sortierergebnis zu erreichen? Naja, er braucht hier 1, 2, 3 Schritte. Ja? Es geht also um die Tiefe des Baums. Die Tiefe des Baums kann natürlich lokal unterschiedlich sein. Nicht? Wir sehen, hier ist er schneller fertig als da. Nicht? Es interessiert uns also der Worst Case. Wir beweisen eine untere Schranke für den Worst Case. Wohlgemerkt, man kann auch eine zeigen für den Average Case, das machen wir hier nicht, aber im Worst Case ist also die Zeit, die schlimmstenfalls auftritt, die Tiefe des Baums an der tiefsten Stelle. Gut, die wollen wir jetzt also analysieren. Dazu. Gut, wir haben gesagt, die Blätter sind beschriftet mit Permutationen. Ich habe hier immer noch die E's dran geschrieben, damit man merkt, dass der also die Eingabe umsortiert. Was aber effektiv man knapperweise hier als die Ausgabe sehen kann, ist einfach eine Permutation von diesen Zahlen. Also zum Beispiel hier 1, 3, 2. Ja? Das wäre eine Permutation der Zahlen 3, 1 bis 3, hier 3, 1, 2. So, das heißt, jetzt tun wir mal so, als wären diese Blätter gelabelt mit Permutationen. Permutationen, die Menge der Permutationen der Zahlen 1 bis n nennen wir S-Index n, Standardnotation. So, typischer Buchstabe für eine Permutation Pi. So, jetzt können wir so eine Permutation Pi nehmen und sie als Liste ansehen. Nicht? Wenn ich die Zahlen 1 bis n permutiere, dann bekomme ich ja eine Sequenz und ich kann meinen Algorithmus darauf loslassen, diese Sequenz zu sortieren. Der Algorithmus soll ja generisch sein, der darf also ja nicht davon abhängen, was für Elemente ich da reinstopfe, also kann ich auch natürliche Zahlen reinstopfen. Und dann wird dieser Algorithmus also dieses Pi sich hernehmen, irgendwie hier durchlaufen und am Ende bei irgendeinem Blatt ankommen. So, also für so ein solches Pi also für eine Permutation nennen wir jetzt B von Pi, also Baum angewendet auf Pi sozusagen, das sei jetzt die Antwort von B die ich dann bekomme, wenn ich Pi als Eingabe verwende. Das heißt, wenn ich bisher bei einer Eingabe bezeichnet habe mit E1 bis En, dann sollen konkret da auftauchen Zahlen Pi1 bis Pn. Nicht? Das sind also dann irgendwie sortiert, die irgendwie angeordnet, die Zahlen zwischen 1 und N. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Erinnerung an bijektive Abbildungen. Beziehungsweise an die Tatsache, dass Sn, eben weil es aus bijektiven Abbildungen besteht, eine Gruppe ist. Also, wir nehmen uns hier so ein Pi in Sn. Weil es eine bijektive Abbildung ist, hat es eine Inverse. Und die Inverse ist eindeutig bestimmt. Die Inverse schreiben wir Pi hoch minus 1. Und wodurch ist sie eindeutig bestimmt? Nun, sie ist netterweise sowohl durch Linksinversheit als auch durch Rechtsinversheit jeweils getrennt eindeutig bestimmt. Wir brauchen hier, sie ist eindeutig bestimmt durch Linksinversheit. Also sie ist deswegen eindeutig bestimmt, weil ich schon weiß, dass das Pi bijektiv ist, sonst wäre sie es nicht. So, das ist das eine. Ja, also ich weiß, es gibt eine eindeutig bestimmte Abbildung, die ich von links an Pi rankomponieren kann und damit Pi invertiere. Und wenn ich das zweimal mache, dieses minus 1 anwenden, dann komme ich wieder zu Pi zurück. Wem ist sowas ein Begriff? Die Mathematiker da, die zählen nicht. Ja? Also wer kennt das? Jetzt mal aktiv. Wer hat schon mal von einer inversen, einer bijektiven Abbildung gehört? Einer, zwei. Ja, das sind insgesamt nicht viele. Also dann sollten wir doch noch mal hier kurz was einschieben. Ne? Also, Abbildungen allgemein. Also, ich nehme mal hier eine Abbildung von f nach y, von x nach y. Ich nenne sie f. Was eine Abbildung ist, erkläre ich jetzt nicht. So, ich sage, f sei injektiv, genau dann, wenn Folgendes gilt. Genau dann, wenn für alle x1 und x2 in dieser Ausgangsmenge x sobald die Bilder unter f gleich sind, also f von x1 gleich f von x2, dann schon x1 gleich x2 ist. Ja, und f ist surjektiv, genau dann, wenn für alle y im Zielbereich, groß y, ein x in der Ausgangsmenge groß x existiert, sodass f von x gleich x ist. Beispiel. Nehmen wir diese hier. Eine Abbildung von den natürlichen Zahlen in sich, und zwar die Successorabbildung. Ja? Die bildet ab n auf n plus 1. Die ist injektiv. Aber nicht surjektiv. Sie ist injektiv, weil zwei Zahlen n1 und n2 dann gleich sind, wenn ein 1 plus 1 gleich n2 plus 1 ist. Ich kann die 1 auf beiden Seiten subtrahieren gewissermaßen. Sie ist nicht surjektiv, weil die 0 nicht im Bild liegt. 0 ist nicht irgendeine natürliche Zahl plus 1. Wenn ich dieselbe Abbildung als Abbildung auf den ganzen Zahlen nehme, ja, also n wird abgebildet auf n plus 1, dann ist das injektiv und surjektiv. Und das bezeichnet man mit dem Begriff bijektiv. Eine bijektive Abbildung ist eine, die injektiv und surjektiv ist. So, wir interessieren uns jetzt hier in dieser Anwendung konkret für bijektive Abbildung, also lassen wir den Rest jetzt mal weg. Wir unterstellen, f sei bijektiv. So, wir wollen sehen, dass f einen Versus besitzt, ja? So, ich definiere dazu eine Umkehrabbildung. So, per g von f von x gleich x. Naja, das ist natürlich jetzt eine gewagte Definition, nicht? Normalerweise muss ich sagen, was macht g mit einem beliebigen Element und nicht etwa mit f von x? Es ist ein anerkanntes Prinzip, dass man Funktionen auch definieren kann, indem man als Argument irgendwelche komplizierten Ausdrücke angibt, aus denen man sich dann irgendwas rausgreift, was man als das Funktionsergebnis präsentiert. Hier zum Beispiel als komplizierten Ausdruck das fx und hinterher greift man sich das x als Ergebnis raus. Um zu zeigen, dass das tatsächlich eine legale Definition ist, muss man zwei Dinge zeigen. Erstens, dass man damit tatsächlich G für alle möglichen Eingaben definiert hat. Also sprich für alle Elemente von Y. Ja? Naja, F ist aber surjektiv, das heißt, ich erwische jedes Element von Y als in ein Element der Form F von X. Ja, und zweitens muss ich zeigen, und das ist etwas, was oft falsch gemacht wird, also falsch gemacht, indem es vergessen wird, ich muss zeigen, dass G wohl definiert ist. Das heißt, ich muss zeigen, dass das Ergebnis von G nicht abhängt von der Wahl des Repräsentanten hier. Das ist in diesem Fall besonders leicht, weil es nur einen Repräsentanten gibt. Nicht? Also zu zeigen ist also zweitens, man nennt das wohldefiniert. Ja, also es kommt nicht plötzlich was anderes raus, wenn ich hier Y auf eine andere Weise als F von X schreibe. Naja, wenn ich so eine Situation habe, wo ich Y auf eine andere Weise als F von X schreiben kann, sagen wir mal, ich kann es sowohl als F von X1 schreiben, als auch als F von X2, naja, dann folgt ja, weil F injektiv ist, dass X1 gleich X2 ist, sprich hier dasselbe rauskommt. Das ist wohldefiniert halt. Ja, mit anderen Worten, das ist eine legale Definition. Ja, also ich kann es natürlich auch in Worten fassen. Ja, also ich bilde Y ab auf das eindeutig bestimmte X, das durch F auf Y abgebildet wird. So, wenn ich jetzt also dieses Ding hier habe, machen wir mal oben weiter. Nee, wo machen wir weiter? Hier. Wischen wir das eben. So, wenn ich G so definiert habe, dann ist es jetzt per Definition ein Linksinverses von X, von F. Ja, also G komponiert mit F ist die Identität auf X. G ist mit dieser Eigenschaft eindeutig. Warum? Ich stelle mir mal vor, H komponiert mit F von sei gleich Identität auf X. Ich muss zeigen, dass dann H gleich G ist. Ja, wenn ich nehme irgendein HY vor, Y ist auf jeden Fall der Form F von X für ein geeignetes X. Das ist gleich x, nicht, weil h komponiert mit f Identität ist. Das wird hier abgeschattet. Das ist wiederum gleich g von f von x gleich g von y. Nicht, also ich kann zeigen, dass h von y gleich g von y ist. Also ist y, Quatsch, g eindeutig bestimmt durch diese Eigenschaft hier. Gut. Will ich noch was wissen? Ja, ich schreibe dieses G jetzt als f hoch minus 1. So, ich will jetzt zeigen, dass G auch rechtsinvers ist, ja, oder f hoch minus 1 rechtsinvers ist. Wir haben bisher, dass es linksinvers ist. Dass es rechtsinvers ist, heißt, dass f komponiert mit f hoch minus 1 Identität auf y ist. So, jetzt zeigen wir das am schnellsten. Ja, das geht so. Nehmen wir mal diese Dreifachkomposition hier. F komponiert mit f hoch minus 1 komponiert mit f. Also hin, zurück, hin. So, wir wollen zeigen, dass das hier Identität ist. Wir wissen schon, dass das hier Identität ist. Das ist gleich f. Gleich f komponiert mit Identität. So, ich weiß jetzt, dass f injektiv ist. Also darf ich es aus so einer Gleichung links kürzen. Das können wir explizit machen. Wie wollen wir das? Nee, ich will das rechts kürzen. Quatsch. So. Also das hier ist aber ausgeschrieben, was diese Gleichung heißt, nicht angewendet auf ein bestimmtes Element x. So, das gilt jetzt für alle x. Insbesondere gilt die Gleichung f von f hoch minus 1 von y gleich y für alle y, die von der Form f von x sind. Weil f surjektiv ist, sind das aber alle. So. Okay, also die Linksinverse einer bijektiven Abbildung ist auch eine Rechtsinverse. So, und dann brauchen wir als letztes noch die Behauptung, dass f hoch minus 1, dass das gleich f sei. So, um das zu zeigen, naja, wir haben schon gesehen, dass das Inverse eindeutig bestimmt ist als Linksinverses. Das heißt, es reicht auszurechnen, dass f linksinvers zu f hoch minus 1 ist. Nicht? Also es reicht das hier. Nicht? Das hier ist die Gleichung, die, wie wir gesehen haben, f hoch minus 1 eindeutig bestimmt. Wir müssen zeigen, sie wird auch erfüllt durch f. Nun, das haben wir aber gerade. Ja? Das heißt, hier folgt jetzt, dass also das Inverse des Inversen wieder f selbst ist. So, damit haben wir also die Grundfakten über Inverse von bijektiven Abbildungen nachgeholt, die wir jetzt brauchen, um das nächste Lemma zu verstehen. Gut, nicht? Also nochmal, ein zurück. Wir haben hier eine Permutation. Eine Permutation ist per Definition nichts als eine bijektive Selbstabbildung. So, das heißt, so eine Permutation Pi, die hat also eine eindeutig bestimmte Linksinverse und die Linksinverse dieser Linksinversen ist Pi selbst. So, damit beweisen wir jetzt folgendes Lemma. So, was machen wir jetzt? Der Grund, dass wir uns so mit Permutationen befassen, ist der, dass wir zeigen wollen, dass dieser Baum mindestens so viele Blätter hat, wie es Permutationen gibt. Und dazu gucken wir uns an, was macht der Baum mit Permutationen, wenn wir ihm die als Eingabelisten geben. Und naja, das fällt natürlich dann in sich zusammen, wenn der Baum wenn es zwar viele Permutationen gibt, die aber alle im selben Blatt landen, dann tragen also die Permutationen zum Zählen von Blättern nicht viel bei. Deswegen müssen wir zeigen, dass das nicht passiert. Das heißt, wenn wir mit zwei Permutationen per Sortieren im selben Blatt landen, dann waren das schon die gleichen Permutationen. Mit anderen Worten, diese Operation B angewendet auf eine Permutation, die ist injektiv. So, jetzt müssen wir wischen. Ja, beweisen wir das Lemma. Ja, überlegen wir uns kurz, was denn passiert, wenn wir so eine Permutation dem Algorithmus als Eingabe vorlegen. Was kommt da raus? Sie haben 3 Minuten zum Nachdenken. Nochmal. Danke. Ja, genau. Also das war nicht nur die richtige Antwort, das setzt auch gleich in das Argument fort, nicht? Also wenn ich in irgendeiner Reihenfolge die Zahlen 1 bis n vorgeworfen kriege und einen Sortieralgorithmus anwerfe, dann wird er hoffentlich die Zahlen in der Reihenfolge 1 bis n ausspucken, nicht? Wenn nicht, habe ich was falsch gemacht. So, und in der Tat, nicht? Das heißt also, wenn ich mir jetzt b von pi angucke, b von pi ist ja eine Permutation wiederum, die da unten am Blatt steht. Ja? Wenn ich mir das angucke, b von pi an der i-ten Stelle, das heißt, hier habe ich pi von i, ja, hier habe ich i, ist also, naja, beziehungsweise an der Stelle pi von, ist das jetzt richtig? B von Pi von I gleich I schreibe ich hier. Das ist zwar im Prinzip richtig, aber ja, schreiben wir es nochmal anders. Also an der i-ten Stelle, naja, dieses i, das greift es sich hier irgendwo raus, nicht? So, an der i-ten Stelle echt von der eigenen Notation ins Schleudern bringen lassen. Moment. Also b von pi. Ja, also b von pi an der i-ten Stelle ist diejenige Zahl j, sodass pi j gleich i ist. So, uff. Ja, also ich, nicht, b von pi an der i-ten Stelle, das ist ja hier praktisch der Index desjenigen Elements hier, was dahin sortiert wird. Das ist also die Stelle hier in dieser Liste, an der ich i finde. Also derjenige Index j, der i enthält. So. Das hier kann ich umformen. J gleich pi hoch 1 von i. Nicht? Also b, nicht pi von j ist gleich i, genau dann, wenn j gleich pi hoch minus 1 von i ist. So. Also, ist b von pi gleich pi hoch minus 1. Ja, und wenn das so ist, Pi1 war ja, hatten wir festgestellt, Inverses von Pi nochmal invers. Pi1 nochmal invers, nicht? Also Pi1 ist gleich Pi1 hoch minus 1 hoch minus 1. Ah, hier sehen wir, Pi1 hoch minus 1 ist B von Pi1. B von Pi1 war aber B von Pi2. Gut, B von Pi2 ist wieder Pi2 hoch minus 1. Und Pi2 hoch minus 1 hoch minus 1 ist gleich Pi2. So. Nicht? Das heißt, jetzt haben wir erfolgreich gezeigt, dass Pi1 gleich Pi2 ist, wie wir behauptet hatten. Ja, Gut, nicht? Das heißt, das Lemma ist bewiesen und das Lemma sagt uns, wir haben mindestens so viele Blätter, wie es Permutationen gibt. So, wischen. Nicht? Also nochmal, wir folgern, dieser Baum B, der hat mindestens so viele Blätter, wie es Permutationen gibt. Naja, und Permutationen von n Zahlen gibt es genau n Fakultätstück. So, jetzt kommt ein bisschen Zahlenturnen mit der Fakultät, damit wir also die Fakultät durch was Handhabbareres nach unten abschätzen können. So. So, wir machen alles von Grund auf. Partielle Integration. Gut, ich muss mich auch jedes Mal wieder erinnern, wie das aussieht mit der partiellen Integration. Das sieht so aus. Also, wenn ich ein Integral vor mir habe, indem ich eine Funktion integriere, die ein Produkt von zwei Faktoren ist, von denen ich bei einem der beiden eine Stammfunktion kenne. Also mit anderen Worten, es ist von der Form U' für irgendein U. Dann ist das gleich U mal V, also einmal hier Stammfunktion nehmen und mal den anderen Faktor, minus Integral U Strich V Strich, Quatsch, UX mal V Strich X DX. Das heißt also, gewissermaßen, ich darf einen Faktor aufleiten und den anderen ableiten. So. Und warum sage ich das? Nun, ich sage es nur deswegen, weil ich nicht mehr auswendig konnte, wie man den Logarithmus integriert. Aber man kann den Logarithmus integrieren, wenn man partielle Integration kann. Ja, was ist das? Naja, das ist ja kein Produkt, nicht? Naja, machen wir eins draus. Nicht? Das ist Integral von 1 mal ln x dx. Nun ja, von 1 kenne ich eine Stammfunktion, nämlich x. Das ist also gleich x mal ln x minus. So, jetzt also hier einmal aufleiten, einmal ableiten, ist also Integral x mal 1 durch x dx, nicht Logarithmus ableiten kann ich noch, also Logarithmus ableiten gibt 1 durch x. Das ist also x mal ln x minus x, nicht? Also 1 integriert gibt x. Und das kann ich umschreiben zu x mal ln x minus 1. Gut, das ist das Integral des Logarithmus. Schön. Und mit dieser Erinnerung kann ich jetzt die Fakultät nach unten abschätzen. Ich meine, nach oben kann ich sie sehr leicht abschätzen, nicht? Sie ist höchstens n hoch n, weil sie ein Produkt von n Zahlen ist, die alle höchstens n sind. Nach unten, nicht, ist so ein bisschen raffinierter jetzt, also ich behaupte, ich kann das ebenfalls als eine n-te Potenz nach unten abschätzen, und zwar die von n durch e. Beweis. Ja, gut. Ich beweise das Gleiche, indem ich von beiden Seiten den Logarithmus nehme. Wenn ich den Logarithmus nehme, dann kriege ich also hier eine Summe über ganz viele Logarithmen. So, weil ich nun eben gesagt habe, ich will das Integral des Logarithmus verwenden, dann möchte ich also vermutlich dann so einen einzelnen Logarithmus durch ein kurzes Stückchen Integral ersetzen. Das geht so. Also irgendwie ln von i habe, wobei das i also nicht Laufindex in irgendeiner Summe nachher sein wird. Das ist also größer gleich einem Integral des Logarithmus. Naja, und zwar welchem? Gut, der Logarithmus, der steigt ja, nicht? Das heißt, wenn ich gerade von i minus 1 bis i integriere, nicht, dann bin ich also mit meinem ln i die ganze Zeit oberhalb, Breite des Integrationsraums ist gerade 1, nicht? Das heißt also, das hier ist sicher richtig. So, jetzt müssen wir schon wieder wischen. Ja, da oben. Nicht. Da. Also, ja, rechnen wir mal los. Wie angekündigt, dass ich vergleiche jetzt in Wirklichkeit die Logarithmen. Also, Logarithmus von n Fakultät ist natürlich eine Summe. Die lasse ich bei 2 anfangen, nicht? Also der Logarithmus von 1, der trägt zur Summe nichts bei. Also Summe von i gleich 2 bis n Logarithmus von i. Ja, da setze ich ein, diese Abschätzung da drüben, das heißt, das ist also größer gleich dem Integral von 1 bis n über Logarithmus von x. Gut, das haben wir gerade ausgerechnet, das ist also x mal ln x minus 1, aber natürlich muss ich die Integrationsgrenzen einsetzen, also von x gleich 1 bis n. Ja. So, da habe ich jetzt hier einmal die obere Grenze, nicht? Da setze ich einfach ein. Gut, jetzt müsste ich noch die untere abziehen. Ich muss aufpassen, also ich sage jetzt, ich darf diese Subtraktion einfach weglassen. Dazu muss ich mich natürlich überzeugen, dass das, was ich da subtrahiere, nicht negativ ist. Gut, wenn wir also x gleich 1 einsetzen, dann kommt hier also x mal 0 minus 1, also minus 1 insgesamt, und schon ist es negativ. Warum darf ich das trotzdem? Ich darf das trotzdem, weil ich größer gleich und nicht kleiner gleich geschrieben habe. Es ist, wo ich wollte gerade, dass er sich wollte, dass es nicht positiv ist. Nicht? Dankeschön. Nicht? Sonst wäre es eine Abschätzung nach oben, so ist es eine Abschätzung nach unten, wie ich es auch haben will. So. Gut. Ja, wenn ich das jetzt also beidseitig wieder exponentiere, kommt raus n Fakultät größer gleich. E hoch rechte Seite, also e hoch n mal ln n minus 1. Gut. Da können wir das n einmal rausklammern, also e hoch ln n minus 1 hoch n. Naja, und das hier ist gerade n durch e hoch n, nicht? Also e hoch ln n gibt mir einen Faktor n und e hoch minus 1 gibt mir einen Faktor 1 durch e. Gut. Ja, das also jetzt als die entscheidende Abschätzung, nicht? Also n Fakultät ist größer gleich n durch e hoch n. Gut, und damit können wir jetzt unseren zentralen Satz beweisen, der auch das letzte ist, was wir heute tun. Also es ist ein Satz über vergleichsbasierte Sortieralgorithmen und der sagt, jeder VSA braucht im Worst Case, nicht? Wie gesagt, wir machen die Worst Case Abschätzung, aber die Average Case Abschätzung gilt auch. Er braucht n log n minus o von n Vergleiche. Also insbesondere heißt das, dass er, da fehlt ein n hinterm log, nicht? Insbesondere heißt das, dass er asymptotisch Zeit O von n log n braucht. Nicht? Denn dieses minus O von n, das fällt nachher für große n nicht mehr ins Gewicht. Ja, Beweis. Ja, wir beweisen das über diese Vergleichsbäume, nicht? Also so, und gut, wir haben schon gesagt, das Entscheidende ist die Tiefe. Also wir bezeichnen mit groß T die Tiefe von B und halten fest, nicht? Das ist gerade die Anzahl Vergleiche im Worst Case, die Tiefe dieses Baums. So, ja, jetzt müssen wir für den letzten Meter nochmal wischen. So, gut, wenn wir jetzt der Tiefe schon einen Namen gegeben haben, nicht, dann können wir abschätzen, wie viele Blätter der Baum hat. Der Baum ist ja binär. Wenn er Tiefe T hat, dann ist er im schlimmsten Fall ein vollständiger binärer Baum des Tiefe T. Der hat dann also 2 hoch T Blätter. So, das ist also eine Abschätzung dafür, wie viele Blätter T höchsten, B höchstens hat. Wir kennen auch schon eine Abschätzung dafür, wie viele Blätter B mindestens hat. Die steht da links oben noch, ne? Also B hat auch mindestens n Fakultätblätter. Ja. Also ist 2 hoch t größer gleich n Fakultät. Ja, dann nehmen wir einfach auf beiden Seiten den Zweierlogarithmus, nicht? T. Ist größer gleich log von n Fakultät. Ja, und da nehmen wir jetzt unsere Abschätzung hier, die wir gerade bewiesen haben. Das ist also größer gleich log von n durch e hoch n. Ja, und das ist gleich n mal log n, hier für das n hoch n, was da drin steckt, minus n mal log e. Nicht? Also hier haben wir ein e hoch minus n drinstecken, nicht? Das heißt, wir bekommen minus n mal Logarithmus von e, also wohlgemerkt zweier Logarithmus von e. Nicht? Also das ist eine Zahl, die ist, naja, man ebenso ein bisschen größer als 1. Ne? Ja, und das war es schon, nicht? Denn was wir zeigen wollten, war n mal log n minus o von n, das ist also sogar eine recht schwache Behauptung, wir kennen sogar die Konstante, die da steht, die Konstante ist Logarithmus von e. Fertig. Ja, das sollte es also von mir aus für heute gewesen sein. Sind noch Fragen? Sieht nicht so aus, also herzlichen Dank und bis nächste Woche.